Kapitalozän. Der politische Podcast.
Und damit herzlich willkommen. Ich bin Richard und bin heute wie immer da mit
Jan. Hallo, hallo.
Und heute wollen wir reden über unsere kleine eigene Presseschau, und zwar über Instagram-Ban in Russland, das Thema mit sozialen Medien in Russland. Worüber noch, Jan?
Und, ein bisschen abstrahiert, auch über soziale Medien. Allerdings geht es um, ich sag mal, die persönliche Kriegsbeobachtung auf den sozialen Medien. Und ich sag mal, die positiven und negativen Seiten solcher sehr nahegehenden Eindrücke.
Mal schauen, was wir sonst noch parat haben. Ja gut, fangen wir an. Das war ja in den letzten Wochen großes Thema. Ungefähr so vor 2 Wochen wurden die sozialen Medien wie Instagram, wie Facebook, alle Meta-Medien quasi, alle Meta-sozialen Medien als extremistische Netzwerke durch den Kreml bezeichnet und die Nutzung zunächst eingeschränkt. Dazu der Instagram CEO Adam Mosseri auf Twitter: "On Monday, Instagram will be blocked in Russia. The decision will cut 80 million in Russia off from one another and from the rest of the world. As 80% of people in Russia follow an Instagram account outside of their country, this is wrong." Das war knapp vor knapp 2 Wochen. Natürlich ein heftiger Einschnitt in die Meinungsfreiheit, Presse, Medienfreiheit zunächst. Dann allerdings vor ein paar Tagen eine sehr interessante Gerichtsentscheidung. Und zwar von einem russischen Gericht, das dann doch wieder die Nutzung von, wie gesagt, Facebook und Instagram erlaubt hat. Theoretisch kann man es weiter legal nutzen. So einfach ist der Zugang aber nicht. Darüber wollen wir reden. Jan, was ist deine erste Meinung dazu?
Ich finde erstmal sehr interessant, dass es, in Anführungszeichen nur Meta getroffen hat. Also klar, nur Meta ist natürlich ein Gag, weil ist der mit Abstand größte Anbieter eines sozialen Mediums. Allerdings würde ich zum Beispiel YouTube auch als ich nenne es mal eine soziale Plattform bezeichnen, auf der ja auch sehr viel westlicher Inhalt geteilt wird. Das fand ich erstmal spannend, dass es da sehr eindeutig erstmal voll in diese Richtung ging. Und, sagen wir mal ehrlich, natürlich auch super überraschend, dass eine Gerichtsentscheidung es in Russland gab, die, ich will jetzt nicht sagen, die nicht der vorgegebenen Linie folgt, das kann ich mir schon fast eigentlich gar nicht vorstellen, sondern dass es anscheinend ja intern irgendwie da Strittigkeiten gibt, ob man das weiter nutzen sollte oder nicht.
Hat mich auch überrascht. Vielleicht dazu noch, man kann die sozialen Medien nur noch im Moment über VPN-Clients erreichen. Ne? Also man braucht ein Virtual Private Network, um darauf zuzugreifen.
Genau, und kennt fast jeder, weil man dauernd mit Werbung für entweder NordVPN oder sonst irgendwas vollgespammt wird.
Genau, der Gag ist nur, ein Großteil dieser VPN-Clients, wie auch NordVPN, wurde ja verboten oder die Nutzung quasi entzogen in Russland. Und kommerziell, also für alle russischen Influencer vielleicht wichtig, kommerziell kann das wohl nicht mehr verwendet werden. Das ist halt, das ist wieder so ein Wischi-Waschi-Urteil, sag ich mal. also mit dem Zitat zum Beispiel, man könne die Meta-Produkte nutzen, sofern die Bürger nicht an gesetzlich verbotenen Aktivitäten beteiligt sind. Was das jetzt so genau heißen soll, Organisation von Demonstrationen zum Beispiel, das weiß niemand, ne?
Na gut, also ich denke mal so, dass die Organisation von Demonstrationen damit drunter fällt, können wir uns sicherlich alle schon mal ganz gut vorstellen. Ist ja auch offiziell zumindest falls die Demonstration gegen diese Spezialoperation oder gegen das Militär gerichtet ist. Das ist ja in Russland offiziell verboten seit einiger Zeit. Gab es ja auch ein Gesetz zu. Aber um mich vielleicht mal ein bisschen von diesem juristischen Gedanken zu entfernen, ist doch die spannende Frage, okay, es gibt jetzt also kein Meta mehr oder nur noch für Leute, die einen sehr hohen Aufwand betreiben wollen, die Meta-Produkte oder Dienstleistungen, je nachdem, ich weiß nicht genau, wie man das bezeichnet, wahrscheinlich eher Dienstleistungen. Aber es gibt ja in Russland dazu durchaus ganz recht große Konkurrenz, die es bei uns ja auch gibt, aber im kleineren Maßstab. Also bei uns gibt es natürlich auch Telegram. Klar, ist jetzt nicht unbedingt direkt ein soziales Netzwerk. Obwohl es ja gewisse Aspekte davon übernimmt.
Genau, das ist gut, dass du drauf kommst, weil das sehr interessant ist. Also Telegram hat enorm viel Zulauf bekommen in den letzten Wochen, seit des Kriegsgeschehens. Der Account zum Beispiel oder der Kanal, ne, auf Telegram kann man ja so Kanäle abonnieren von bestimmten Personen.
Ja, das ist ja quasi der Social-Media-Aspekt des Ganzen, sag ich mal. Ne? Ansonsten wäre es ja einfach nur eine Chat-App, so WhatsApp-mäßig. Aber durch diese Kanäle hat es ja so einen gewissen, ja, ich weiß nicht, Influencer-Charakter, sag ich mal.
Genau.
Auch wenn er natürlich anders ausartet als jetzt bei Instagram oder so.
Das ist halt echt interessant, weil beispielsweise der Account des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky da mittlerweile knapp 1,5 Millionen Follower hat. Mhm. Und dann, wie man Zelensky in den letzten Wochen dann oft gesehen hat, in seiner Uniform, werden dann da Videos veröffentlicht von ihm, so in diesem Selfie-Modus, kurze Videos zur Situation. Insofern kann man fragen, hat Telegram vielleicht jetzt so wieder so ein bisschen den Charakter eines oppositionellen Mediums in Russland oder eines subversiven Mediums, eines ja, freieren Mediums, sozialen Mediums, sage ich mal.
Ja, also wenn man zu subversiv schon zählt, dass beide Seiten es benutzen können, dann ja, ist es im Endeffekt ja quasi so, ne? Also Telegram ist ja immer noch die, ich sag mal, simpelste Form der anonymeren Meinungsäußerung.
Ja, gut, weil da auch die, sag ich mal, Strafverfolgung schwierig ist. Ne? Also
genau.
Ich finde, das Interessante an Telegram ist ja so dieser ambivalente Charakter dabei. Ne? Also unser deutscher Staat, die deutsche Justizministerin Faeser hatte ja vor einer Weile damit gedroht, dass wir Telegram in Deutschland abschalten wollen, wegen der eventuellen Straftaten oder Straftaten oder zu denen aufgerufen wird über das Medium. Und das ja, vielleicht der interessante Aspekt dabei, der Gründer von Telegram, Pavel Durov, ist auch genau der gleiche Gründer von VK, V-Kontakte, also dem russischen Facebook-Äquivalent, wenn man so will. Und ja, im Moment gibt es so mindestens 300.000 Aufrufe wohl täglich auch über so Tor-Browser, ne, wenn diese sozialen Medien gesperrt werden wie Telegram. Und ich find interessant, dass quasi wie Kontakte, also das russische soziale Netzwerk so durchzogen ist quasi von russischer Propaganda, ne? Also aus dem wurde ja auch Pavel Durov herausgedrängt, quasi in der Hand kremlnaher Oligarchen. Andererseits Telegram wiederum dann das total, jedenfalls für die Ukraine oder für russische Opposition, das total freie Medium ist, weil sich Pavel Durov hinter seine Nutzerin, wenn man so will, stellt.
Ja gut, ich meine, da ist natürlich auch die, also man muss ja erstmal dazu sagen, der Mann hat, soweit wir wissen, zumindest ja Russland schon lange verlassen. Und damit sich natürlich auch selber eine gewisse Sicherheit zumindest vor dem Zugriff des russischen Staates gegeben, klar. Ich meine, wir wissen natürlich auch wenn man außerhalb von Russland ist, ist man da nicht, leider nicht komplett sicher, aber immerhin besser, als wenn man in Russland ist. Allerdings, klar, diese gewisse Ambivalenz, die du eben beschrieben hast, die ist natürlich da, aber die ist ja immer da, wenn es irgendeine Art von Anonymisierung gibt. Also du hast eben Tor-Browser genannt. Tor, muss man vielleicht für manche auch nochmal kurz erklären, ist, ich sag mal in Anführungszeichen, so der erste Schritt in Richtung Darknet. Also ein
anonymer Browser, oder?
Es ist ein Browser, genau, über den du quasi auf einen, wenn man so will, du hast ein Parallel-Internet von allen Leuten, die Tor nutzen, und wie bei einem VPN so ein bisschen greifst du quasi auf dieses Netzwerk zu, und dieses Netzwerk greift dann wiederum auf die Seite zu, auf die du eigentlich zugreifen möchtest. Und damit ist dann nicht mehr nachvollziehbar, dass du es warst, der auf diese Seite zugegriffen hat, sondern es war eben irgendjemand aus dem Netzwerk. Und das ist ja genau dasselbe. Also natürlich ist das ein toller Schutz für Oppositionelle oder sonstig Verfolgte, aber es ist natürlich auch ein toller Schutz für Leute, die vielleicht durchaus aus legitimen Gründen verfolgt werden, ne? Weil sie eben, weiß ich nicht, mit Waffen, Drogen oder Menschen handeln oder was auch immer. So machen an Aktivitäten, die wir eigentlich gesellschaftlich nicht so gerne sehen wollen.
Insofern haben wir auch da so die Ambivalenz, ne? Ich sag, insofern haben wir auch bei der Nutzung dieser Browser oder VPN-Clients so diese Ambivalenz. Also einerseits schützt es die Oppositionellen oder vielleicht Ukrainer als Kriegspartei. Andererseits
genutzt, wie du sagst,
für illegale Aktivitäten.
Genau, das ist genau, was ich meine. Also immer, wenn du Anonymität bei irgendeinem Kommunikationsnetzwerk mit drin hast, hast du immer diese Ambivalenz. Ich glaube, das lässt sich eigentlich gar nicht verhindern, ehrlich gesagt. Also ich wüsste jetzt zumindest nicht, wie. Es gibt bestimmt irgendwelche klugen Menschen, die da tolle Ideen haben. Ich hoffe es zumindest, aber ich gehöre nicht dazu unbedingt.
Naja, es ist halt, das ist dieses Thema Datensicherheit allgemein, das ist auch schwierig. Also ich weiß noch, als der, war das der Boston-Marathon, irgendein Anschlag?
Ja, ja.
In den USA, und dann ging es darum, ob Apple, glaube ich, Zugang zu dem Handy von einem der Person, die das plant, irgend so ein Code quasi freigeben würde zum amerikanischen.
Ja, die haben ja diesen Schlüssel quasi zu jedem Gerät. Ja.
Genau, und Apple hat sich damals auch dagegen gesperrt, das nicht freizugeben.
Ja.
Im Sinne dieser Datenintegrität, ne? Also, ja. Die Personen konnten in dem Fall doch geschnappt werden, ne? Aber was wäre, wenn es nicht passiert wäre? Es ist. Na, aber was gibt man auf, wenn man diese Daten sichert?
Es ist natürlich, das ist ja ein hartes Grundsatzdebattenthema, was immer mal wieder aufkommt. Natürlich häufig, gerade wenn es irgendwie einen Anschlag gegeben hat oder sowas, dann gibt es ja häufig politische Ambitionen, die Datensicherheit irgendwie zu reduzieren. Und dadurch eben erhofft man sich dann, weiß ich nicht, bessere Aufklärung, was auch immer, bessere Überwachung. Das ist ja immer eine harte Grundsatzdebatte. Was ganz interessant ist, was ich dazu letztens gelesen habe, von einem IT-Sicherheitsexperten, also da ging es jetzt um Hacking, beziehungsweise um, naja, also eben auch den Internet, den IT-Krieg, über den wir auch ja schon mal gesprochen hatten. Und da hat er gesagt, es gibt da quasi so ein bisschen eine ähnliche Problematik. Und zwar gibt es ja auch in Deutschland durchaus den sogenannten Staatstrojaner, ne, von der Bundespolizei.
Ja.
Und damit es so einen Staatstrojaner geben kann, muss man es gibt ja quasi eine vorgebaute Sicherheitslücke in allen Systemen, auf die dieser Staatstrojaner dann zugreifen kann. Also dieser Staatstrojaner, der lässt dir ja den Zugriff, und das heißt, es ist eine Lücke da.
Was, und wenn die gehackt wird, meinst du? Oder?
Die ist natürlich auch ein Sicherheitsrisiko, nicht nur, also beziehungsweise eben dann vor allem, wenn eben nicht es die Bundespolizei ist, die versucht, auf diese Lücke zuzugreifen, sondern wenn es eben, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal klischeehaft, der russische Hacker ist, der die Ransomware draufpackt. Vielleicht nochmal kurz als Erklärung. Ransomware, die Daten werden blockiert, bis man an ein Konto irgendwo auf den Bahamas oder was weiß ich eine schöne Summe überweist. Ja? Und deswegen, das ist ja auch so, also es geht aus einer bisschen anderen Perspektive, aber in dieselbe Richtung von der Frage. Es ist eben die Frage der Zielsetzung. Was ist das Ziel oder das höhere Gut von beidem, wenn man so will? Ne, ja. Wollen wir, dass, oder ist uns wichtiger, dass unsere Polizei eben einen Zugriff hat auf bestimmte Sachen, und wir riskieren dafür aber eben auch, dass vielleicht ausländische Hacker auch diesen besseren Zugriff haben? Nicht ganz so einfach, weil sie natürlich hoffentlich zumindest keinen Zugriff auf den Staatstrojaner haben, aber naja, dieselbe Lücke ausnutzen. Ist uns eben doch vielleicht wichtiger, dass, weiß ich nicht, bestimmte Unternehmen oder bestimmte Institutionen vor sowas geschützt sind.
Ja, es ist,
eine super schwierige Frage.
Man hört in den letzten Tagen oft immer das Wort Dilemma.
Ja.
Was jetzt im anderen Zusammenhang da mit den Gaslieferungen zum Beispiel da verwendet wird. Was Datensicherheit angeht, ist es in gewisser Art und Weise auch so. Also geben wir die Sicherheit quasi da in die Hand des Staates oder in Personen jetzt wie Pavel Durov, der jetzt die Leute schützt quasi, die das verwenden, der aber auch alle anderen Personen, die da vielleicht kriminelle Aktivitäten machen, auch indirekt schützt. Ne? Also es ist,
ist ein Dilemma. Ich meine, also aus dieser Perspektive gedacht, ist der Ukraine-Krieg oder diese Krise zumindest, die der Westen gerade damit verbindet, sage ich mal, ja schon sehr interessant, einfach weil er uns quasi dazu forciert, dass wir bestimmte Grundsatzfragen nochmal stellen und darüber nachdenken, wo die Prioritäten liegen. Und das finde ich schon sehr interessant.
Es ist halt
sich natürlich zu wünschen wäre, dass man das aus einem weniger grausigen Grund machen würde.
Ja.
Aber
Wir müssen halt trotzdem irgendwie mit Realpolitik darauf antworten. Ne? Also,
ja.
Was... Ja, also ich finde ein bisschen der Witz bei dieser ganzen Internet-Zensur-Geschichte ist ja eigentlich auch, viele westliche Unternehmen wollten sich ja aus Russland zurückziehen, haben es ja auch gemacht, so große Unternehmen. Andererseits wurden dann die Aktivitäten quasi von diesen westlichen großen sozialen Medien von russischer Seite verboten. Und dann ist so die Frage, wie weit will Russland da noch gehen? weil sie hatten mal 2019 ein sogenanntes Gesetz zur Schaffung eines souveränen Internets, hat die Duma beschlossen. Und da wurde quasi geregelt, dass man zum Beispiel russische Internetauftritte nur über russische Server laufen lassen musste.
Ja.
Das wäre ja so eine Frage, ob man inwieweit Russland quasi das Internet auch insoweit nationalisieren will. Ne? Das wäre
ja genau. Also
nur Server in Russland,
die, weißt du,
was ich meine?
Das ist ja so genau, komplex. Also ich glaube, die Idee von russischer Seite ist schon, von dem World Wide Web auf ein Nationwide Web umzusatteln langfristig. Ich glaube, das ist schon das Ziel. Also so kommt es mir zumindest vor. Ich meine, ich bin natürlich kein absoluter Technikexperte, aber es gibt ja durchaus viele Experten, die schon darauf hingewiesen haben, dass das schon seit längerem die Entwicklung ist, die Russland macht. Und wenn es so weitergeht, dass das quasi auch das Endstadium dann wäre, diese Entwicklung, dass es am Ende, wenn man so will, ein russisches Intranet dann gibt. Also ein Netz, was nur noch innerhalb von Russland verbindet.
Halt, ist es halt verrückt, ne? Weil seit diesem Gesetz von 2019 wurde ja angefangen, so hat die russische Medienbehörde da angefangen, quasi so eine schwarze Liste mit Computeradressen zu erstellen, die aus ihrer Sicht, wie jetzt Facebook oder Instagram, extremistisch sind und so weiter und die sie dann auch sperren wollen.
Ja.
Und andererseits hast du jetzt, ne, wo diese Gesetze von russischer Seite verschärft werden, so täglich 300.000 Aufrufe dieser sozialen Medien über den Tor-Browser. Also du hast...
Naja gut, also das ist doch eigentlich fast schon die zu erwartende Antwort der Bevölkerung, oder? Wer es eben doch nutzen möchte und es genug nutzen möchte, dass eben dieser Aufwand es wert ist, über Tor zu gehen, der macht es dann eben auch. Klar?
Ja, wobei das ist ja nicht so viel in Russland, ne? Also wenn man überlegt, wie viel
300.000 ist nicht viel, das stimmt. Finde ich auch.
Und ich dachte eigentlich, also ich fand, die Politik Putins war ja allgemein so eine Politik der Einschüchterung und Angst.
Ja.
Diese Kriegspolitik. Und dass er auch eigentlich im medialen Feld, also das ist hier ja auch eine Politik der Einschüchterung der Bevölkerung. Also so sehe ich das jedenfalls.
Aber es gibt eben, also ich weiß nicht, ob diese 300.000 so aussagekräftig sind, aus zwei Gründen. Nämlich erstens, Instagram und auch Facebook inzwischen sind ja beides Seiten, die hauptsächlich übers Mobiltelefon genutzt werden. Wo es viel schwieriger ist, das über Tor zu machen, als wenn du es zu Hause mit einem ordentlichen PC machst.
Wobei, wir haben eine Tor-App auch, oder?
Gibt es, aber die ist, weil
die
es
hängt.
Eine App ist, kann sie nicht, nee, es kann nicht denselben, das wäre auch geil, aber nee, es kann nicht denselben, ich sag mal, den es kann nicht ganz dasselbe bieten, ja, es kann nicht ganz dasselbe leisten.
Funktionsumfang quasi, ne?
Naja, allein schon, weil du doch Instagram auch meistens über die App benutzt.
Ja.
Ne?
Ja,
also ich glaube, die allerwenigsten Leute gehen in den Browser und gehen dann bei Instagram rein.
Ja, klar.
Verstehst du, was ich meine?
Klar.
Und du musst andererseits aber auch bedenken, es gibt, wie gesagt, naja gut, jetzt nicht im Instagram, yo, ich gucke mir die ganze Zeit an, weiß ich nicht, wie irgendwelche Leute auf ihrer Yacht rumgammeln, aber vom Informationsspektrum her gibt es ja mit Telegram schon eine gute Alternative. Die ja sowieso auch aus dem russischen Raum stammt und dementsprechend da ja ohnehin schon eine im Vergleich zu uns hohe Nutzerbasis hat.
Ja, ist interessant.
Also ja, die Konkurrenz ist ja schon da.
Ja, ich glaube, wir werden sehen, wie die Meinungsfreiheit, Datensicherheit sich weiterentwickelt.
Ja.
Vielleicht kommen wir zu deinem Thema.
Ja, sehr gerne. Vielleicht können wir es ja ein bisschen anschließen, auch an das Ganze. weil wir gerade gar nicht gesprochen haben, weil es natürlich nicht zu Meta gehört auch, war Snapchat. Aber ganz ähnlich wie bei Telegram ja auch, kannst du da ja auch so Kurzvideos machen.
Und auch so kanalmäßig, ne? Meine ich.
Ja, genau, genau. Das ist dann so, ja, nennen wir es kanalmäßig.
Subscription-mäßig.
Ja, keine Ahnung, wie man es eigentlich nennt. Ich weiß es nicht. Daher nennen wir es ruhig Kanal. Und ich finde schon interessant, also ich letztens hat es schon von mehreren Leuten gehört, dass sie, man kann anscheinend bei Snapchat, ich sag mal, naja, du gehst dann in so eine bestimmte Gegend und lässt dir einfach aus alles aus von dieser Geo-Point aus, kannst du dann sehen, wenn da irgendjemand was öffentlich gestellt hat. Und ja, dementsprechend ist, man kann da schon einfach sich Videos angucken von Leuten, die da an der Front sind. Ja, da gibt es natürlich schöne oder ich sag mal lustige oder wie auch immer, ne, wo es ja auch zum Teil, die dann später noch in anderen Medien viral gegangen sind, wo zum Beispiel diese Truppe an Ukrainern, die da irgendwie überglücklich mit ihrem erbeuteten Panzer durch die Gegend cruisen.
Ja.
Ja, jeder kennt es, genau.
Die Absurditäten des Krieges, so, ne?
Ja, absolut. Absolut. Aber ich finde eben schon erstaunlich, ich meine, in einem gewissen Umfang gab es das natürlich auch schon im Syrien-Konflikt. Allerdings glaube ich einfach für uns als Europäer weniger, weil es einmal weiter weg war natürlich auch und weil es in der Darstellung noch nicht so nah dran war. Also ich habe im Syrien-Konflikt öfter dann auch mal Videos von irgendwelchen Leuten gesehen, die ja, ihrer Umgebung vielleicht Explosionen gefilmt haben oder so, aber nicht den, weiß ich nicht, Assad-Soldaten, der irgendwie im Selfie-Modus hinter sich gefilmt hat, ah ja, da hinten, da ist die und die Stadt und jetzt geht's los.
Ja, vielleicht wurden diese Soldaten auch eher dazu gebracht, das nicht zu tun.
Ja, das kann gut sein. Ich meine, ich frage mich das auch häufig bei diesen Videos. Ist schon ja interessant, dass einfach jeder, ich meine, von russischer Seite muss man auch sagen, habe ich da auch noch weniger gesehen.
Weil ich gerade, habe ich auch gerade dran gedacht, ne? Also du hast, Russland war ja auch eine große Partei in dem Syrienkrieg.
Ja.
Du hast oder Unterstützung Assads, du siehst von russischer Seite gar nichts in der Richtung, oder?
Ja, da kann natürlich gut sein, dass der große Unterschied ist, dass das eben die, ich sag mal, in Anführungszeichen, professionellere Armee ist, ne? Und natürlich auch die, naja, zumindest bei uns, natürlich deutlich weniger positives Feedback bekommen würde, dafür, dass sie jetzt da und da unterwegs sind.
Ja, der Westen stützt die Ukraine.
Ja, klar.
Auch aus guten Gründen. Aber deswegen fokussieren wir uns wahrscheinlich auch eher auf die, sag ich mal, Berichterstattung jetzt ukrainischer Soldaten oder, oder? Oder der ukrainischen Partei,
ja,
einfach.
Ja, auf jeden Fall. Aber es wäre ja interessant zu sehen, auch das, quasi auch die andere Seite zu sehen, auf jeden Fall. Allerdings ist da natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen das Problem, dass es wahrscheinlich wirklich eine Anweisung gibt, das nicht zu filmen, einfach schon, weil Russland ja tendenziell daran interessiert ist, das Ganze nach eben einem möglichst unblutigen Manöver aussehen zu lassen. Also, und natürlich auch nach einem erfolgreichen. Da ist wahrscheinlich einfach das Interesse an einer sehr kontrollierten Darstellung des ganzen Konflikts größer.
Was? Na gut, das ist vielleicht jetzt ein bisschen schräger Punkt.
Ja, hau raus.
Aber was ich gelesen habe vor einer Weile, Schlagzeile: How Tinder became a weapon in the Russia-Ukraine War.
Aha.
Und da ging es darum, wie Russen quasi und Ukrainerinnen oder andersrum, aber meistens eher Russen, russische männliche Soldaten.
Ja.
Diese Online-Dating-App quasi weiter benutzt haben an der Front.
Ja.
Und es dann so Matches gab zwischen Ukrainerinnen und Russen und darüber so ein Austausch stattgefunden hat.
Ja.
Und dann, wie es dann darum ging, wie versucht wurde, diese App, die eigentlich in gewisser Art und Weise so eine private App ist, dann so verwendet wurde, um zu sehen, wo ist die andere Person jetzt? Ne? Oder wo sind die Menschen da quasi?
Na, okay.
Das fand ich schon verrückt irgendwie. Also
interessant. Ich habe was Ähnliches gelesen, allerdings ging es da tatsächlich mehr darum, dass sie dann miteinander geschrieben haben und es ging quasi um die Frage, also das hat ja sicherlich auf beide Seiten, also beide Personen, die da schreiben, schon auch einen seltsamen psychologischen Aspekt.
Ja, ich meine auch, wenn dann so Russen in ihren Bildern auf der Online-Dating-Plattform mit so ihrer Uniform und Gewehr stehen, ist es ja auch schon, also es ist
aber,
total.
Aber auch wenn du da mit jemandem schreibst und vielleicht versteht ihr euch gut, aber ich meine, wahrscheinlich ist die ja nicht super happy, dass du gerade in ihrem Land Krieg führst.
Ja, es ist verrückt einfach, oder? Also diese Situation.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ganz, ganz seltsam.
Naja.
Ganz seltsam.
Ob man das jetzt bewusst macht oder nicht, weiß ich nicht. Jedenfalls war das so der Tenor des Artikels, ne? So.
Ja.
Many soldiers reportedly gave away their strategic positions. Ja, das ist schon verrückt.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist eben auch, man muss ja auch einfach sagen, es ist einfach auch eine verrückte Situation. Ne,
aber ich meine, so wie jetzt dieses Digitale in den Krieg da reinspielt, ist ja, also auf so total vielen Ebenen ist ja, es werden ja immer derzeit so Vergleiche gezogen, ne, mit dem Zweiten Weltkrieg und Putin quasi als der neue Hitler und schon auch schräge Vergleiche, aber da war die Mediensituation noch ganz anders. Ne? Und ja, du hattest nicht dieses Dauerfeuer auch medial, sage ich mal. Und ich glaube, das macht auch was mit uns, wie wir den Krieg verstehen. So, ne?
Ja, wie wir ihn wahrnehmen auf jeden Fall. Ne? Also ich meine, das hat man ja schon, da ist ja so ein klassisches Beispiel, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit ausgeholt, aber oft wird da der Klassiker Vietnamkrieg gegenübergestellt dem Koreakrieg, ne, wo beides sehr blutige, sehr brutale Konflikte, beide eigentlich sehr ähnlich geführt, nur der Vietnamkrieg war eben medial ganz anders begleitet und wurde daher, ist ja auch bis heute bei uns viel mehr in so einer kollektiven Erinnerung als grausamer und schrecklicher Krieg mit schlimmen Erfahrungen auf beiden Seiten. So, ne? Das natürlich macht das unglaublich viel aus, die Wahrnehmung so einer Gesellschaft. Keine Frage. Ich meine, man merkt ja auch, muss man auch mal ehrlich sagen, wie viel es gerade ausmacht, dass es einfach auch näher bei uns dran ist. Also das, ich glaube, ist jetzt noch nicht mal nur negativ, es ist einfach irgendwie ein Fakt, was näher an einem dran ist, interessiert einen natürlich ein bisschen mehr, aber ich finde schon erstaunlich, wie groß, also wie viel größer die Wahrnehmung oder die gesellschaftliche Reaktion ist. Auch bei mir selber, also ich finde es schon interessant, wie viel ich mich doch also innerhalb kürzester Zeit da reingearbeitet habe, wie viel Zeit ich mir genommen habe, um mich zu informieren und auch, um vielleicht nochmal kurz auf ein anderes Medium zurückzukommen, YouTube. Ja, wie viel Zeit ich inzwischen schon damit verbracht habe. Ich finde es ganz interessant, die Ukraine markiert ja sehr viel irgendwie Ziele mit Drohnen und macht dann so einen Schlag von einem Mann, also von einem Soldaten geschulterten Raketenpad. Ich sag mal, was man so als Laie vielleicht so als Bazooka bezeichnen würde, aber das ist nicht mehr der richtige Begriff heutzutage. Und ich finde das echt krass, wie viel Zeit ich verbracht habe, mir irgendwelche Drohnenaufnahmen anzugucken auf YouTube, die dann von irgendwelchen amerikanischen Militärexperten kommentiert sind, welche, wo jetzt da gerade einer versteckt liegt, welche Art von Rakete das ist, dass man das erkennen kann an dem Explosionsradius. Ich weiß nicht, es hat mich aber schon interessant.
Stört dich das? Also
nee, ich finde es schon auch interessant. Ich finde es aber auch irgendwie komisch, dass ich es so interessant finde.
Ja.
Oder das, ja, irgendwie schon, ja.
Ja. Jetzt wirst du hier noch zum Sicherheitsexperten.
Ja.
Sicherheitspolitischen Sprecher von,
weiß ich nicht. Oh Gott.
Oh Gott.
Hoffentlich nicht.
Ja.
Okay. Ich glaube, wir sind soweit. Ich sehe schon, du möchtest noch einen Gag der Woche bringen, wenn ich das gerade richtig sehe.
Ja, vor einer Weile fand ich schon witzig. Artikel in der Newsweek. Russian man chains himself to McDonald's to stop it closing. Hatten wir schon. Und mittlerweile wird ja versucht, oder von der Duma, vom Kreml umgesetzt, dass mit Gesetzen auch, dass McDonald's verstaatlicht wird. Das McDonald's-Zeichen wurde gekippt.
Ja.
Sieht jetzt aus wie so ein B.
E?
Nee, B meine ich. Russisches B,
B ja.
Quasi. Und, naja, ich habe in der letzten Zeit ein bisschen dazu recherchiert, wie so die Boykotterklärung der westlichen Unternehmen war. Ne, viele stoppen ja. Burger King zum Beispiel wollte auch stoppen, aber dann war der Gag, dass quasi die russische Partnerfirma dafür war, da die Filialen aufrechtzuerhalten.
Aha.
Insofern vielleicht dieser Fastfood-Liebhaber, der ja seinen heißgeliebten McDonald's vermisst, vielleicht muss er dann erstmal jetzt auf Burger King ausweichen.
Wow.
Ja, es ist verrückt. Also es schließt nicht alles, was man vielleicht so gedacht hat. Ich finde es halt irgendwie verrückt. Also wie das dazu auch genutzt wird, finde ich ja die Unterstützung der Bevölkerung, sage ich mal, aufrechtzuerhalten. Und das sind ja auch eher, sage ich mal, westlicher orientierte Russen, Russinnen, die da als Adressaten, finde ich, dieser Maßnahmen gelten, ne? Also was bringt es jetzt, wenn man McDonald's da verstaatlicht, sag ich mal, was bringt es der Mehrheit der Russen? Aber ich sag mal, die eh quasi oppositionell gestimmt sind, ja eher die westlich orientierten Russen.
Ey, aber glaubst du, das macht sich daran fest, ob die zum Meckes gehen?
Nee, natürlich nicht.
Also die gehen doch nicht zum Meckes, weil die USA so geil finden, oder?
Nee, aber das ist ja mittlerweile so in deren Kultur drin, weißt du, dass sie alle iPhones verwenden, dass sie...
Ja gut,
das ist ja nicht nur McDonald's, das sind ja so ganz viele westliche Konsumgüter, Kleidung,
ja.
Ne, vieles davon macht jetzt zu und da, wo man versucht gegenzusteuern, so sehe ich das jedenfalls vom Kreml irgendwie, es wird dann versucht, das entweder zu verstaatlichen oder so einen Ersatz zu beschaffen. Weil ja. Schau mal, der Gag war dann, andere Schlagzeile, Russen verkaufen Big Macs auf dem Schwarzmarkt für $36. Also wie kann man, das fand ich doch verrückt, wie kann man denn so geil auf diesen Fastfood-Bullshit, sag ich mal, sein, dass es dafür jetzt einen Schwarzmarkt gibt. Also,
das ist natürlich in der Tat ein absurdes Zeichen. Zeigt aber vielleicht auch einfach, dass es eben doch auch noch genug Leute mit zu viel Geld auch in Russland gibt und nicht nur Oligarchen. Ich glaube nämlich nicht, dass die alle den Big Mac vermisst haben. Aber
nee, aber die können sich ja eh besorgen, ihre Güter, weißt du? Also die können ja dann eh ihre, weiß ich nicht, Luxusware und iPhones im Ausland kriegen.
Klar. Nee, aber ich glaube, ansonsten ist diese Reaktion doch absolut logisch von der Regierung. Sie wollen natürlich verhindern, also das wäre das Schlimmste, oder nicht das Schlimmste, aber schon ein schlechtes Zeichen für Putins Regierung, wenn die Bevölkerung jetzt plötzlich den Zugang zu allen möglichen Standard-Alltagsprodukten, sage ich jetzt mal, verlieren würde. Ja, das ist doch das, was die Leute dir am ehesten nicht verzeihen, wenn ihr Lebensstandard plötzlich enorm sinkt. Das ist eine Riesengefahr doch für eine Regierung. Und daher schon doch logisch, es gibt jetzt weiterhin Meckes für alle, heißt jetzt halt Beckes, keine Ahnung, ja. Und damit immerhin, wenn schon nicht Spiele, dann wenigstens Brot. So,
ja, ja? Also genau so habe ich es mir auch gedacht. Also,
ja. Also das ist doch eine logische Konsequenz, finde ich. Aber ja, ich finde tatsächlich, dass wir vielleicht sogar über das ganze, ja, ich sag jetzt mal Telegram-Thema, aber insgesamt, ich lass es mal größer fassen, über dieses ganze Überwachung versus Freiheit oder Sicherheit versus Freiheit Thema, könnten wir vielleicht sogar irgendwann nochmal ein bisschen auch aus westlicher Perspektive sprechen.
Wir behalten das mal.
Wäre ja vielleicht mal eine Idee für eine zukünftige Folge.
Alright, alright.
Alrighty.
Insofern, mal schauen, mit was für Geschichten wir das nächste Mal wieder dabei sind. Und ja, hört, bleibt immer am Zuhören. Macht's gut.
Ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.